Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Warum musste der Mediziner Fritz von Weizsäcker sterben? In Berlin beginnt heute, 6 Monate nach dem Messerattentat auf ihn, der Gerichtsprozess gegen den Täter. Mehr Geld für das Pflegepersonal muss es geben, darin sind sich viele einig. Wer aber würde eine Erhöhung der Löhne bezahlen? Wir blicken nach Mecklenburg-Vorpommern. Und unser Bayern-Korrespondent nimmt uns mit in einen Biergarten, denn die haben seit dieser Woche im Freistaat wieder geöffnet. Es war ein Schock für die Öffentlichkeit, als der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der Berliner Mediziner Fritz von Weizsäcker, im November letzten Jahres nach einem Vortrag in der Berliner Schlossparkklinik erstochen wurde. Von einem Mann, der aus dem Publikum gestürmt kam und der anscheinend Hass auf die prominente Familie von Weizsäcker verspürt. Der Strafprozess gegen den Täter hat heute Mittag am Landgericht in Berlin begonnen. Daniela Siebert blickt auf den Fall.
Regierungssprecher Steffen Seibert fasste die Betroffenheit nach der Tat im November damals in diese Worte.
Das ist ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker. Und die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, sicher auch der Mitglieder der Bundesregierung insgesamt, gehen an die Witwe, an die ganze Familie.
Professor Fritz von Weizsäcker war Chefarzt an der Berliner Schlossparkklinik, Fachgebiet Innere Medizin. An seinem Todestag, dem 19. November 2019, beendet er in der Klinik gerade einen Vortrag über das Thema Fettleber. Im Raum rund 30 Patienten und Gäste, allesamt angemeldete Zuhörer. Plötzlich erhebt sich ein Mann aus dem Publikum, stürmt auf ihn los und rammt ihm ein Messer in den Hals. Diesen Tathergang wird die Staatsanwaltschaft heute Gregor S. zur Last legen, einem 57-Jährigen, der für die Tat eigens mit dem Zug von Rheinland-Pfalz nach Berlin gereist sein soll. Auch einen Polizisten, der eigentlich als Zuhörer zum Vortrag gekommen war, dann aber wohl spontan versuchte, den Angreifer zu überwältigen, auch diesen Mann soll Gregor S. durch Messerstiche verletzt haben. Die Anklage lautet daher auf Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Tötung des Professor Dr. von Weizsäcker wird als Mord gewertet von der Staatsanwaltschaft, weil hier 2 Mordmerkmale als gegeben angesehen werden. Einmal das Mordmerkmal der Heimtücke und des Weiteren das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Denn der Angeklagte hat im Ermittlungsverfahren angegeben, er habe aus Hass auf die Familie von Weizsäcker gehandelt. Zusätzlich ist der Angeklagte wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil er den Polizeibeamten, der da eingegriffen hat, schwer verletzt haben soll. Und zusätzlich soll er dabei in Kauf genommen haben, auch diesen Zeugen zu töten.
Insbesondere den Vater des Getöteten soll Gregor S. gehasst haben, den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Fritz war dessen jüngster Sohn, 1 von 4 Kindern. Das mutmaßliche Motiv wirft Fragen auf, vor allem zur Schuldfähigkeit des Angeklagten. Der ist derzeit jedenfalls in der geschlossenen Psychiatrie eines Krankenhauses untergebracht.
Es gibt Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Es gibt Untersuchungen von ihm, die noch keinen eindeutigen Schluss zulassen. Deswegen findet hier eine normale Hauptverhandlung statt. Es könnte sein, dass er nur vermindert schuldfähig gehandelt hat und deswegen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Sollte er aber wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen werden, könnte es sein, dass die Voraussetzungen eben für eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie gegeben sind.
Ein psychiatrischer Gutachter wird daher den Prozess von Anfang an begleiten und seine Einschätzung einbringen. Das erinnert an frühere Attentate auf prominente deutsche Politiker, etwa Oskar Lafontaine oder auch Wolfgang Schäuble. Auch diese Täter hatten psychische Erkrankungen. Doch Fritz von Weizsäcker stand selbst nicht in der politischen Öffentlichkeit, obwohl er Mitglied der FDP war. Beruflich hatte er sich der Medizin verschrieben, privat mochte er Schach und Mathematik, spielte gerne Klavier. Doch womöglich wurde ihm sein Familienname zum Verhängnis, Lisa Jani.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den Geschädigten deshalb umgebracht hat, weil er der Familie von Weizsäcker angehörte. Und nach den ersten Angaben des Angeklagten im Ermittlungsverfahren hat er insbesondere Anstoß genommen an der Rolle des Vaters des Verstorbenen, wegen dessen Tätigkeit in den 60er Jahren als Vorstandsmitglied für einen großen Pharmakonzern, der an der Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange beteiligt gewesen sein soll, welches wiederum im Vietnamkrieg eingesetzt wurde und zu großen Schäden dort geführt hat.
Richard von Weizsäcker war Anfang der 60er Jahre tatsächlich Mitglied der Geschäftsführung von Böhringer Ingelheim. Im Berliner Landgericht wird die Bedeutung des Mordes an Fritz von Weizsäcker heute zu einem Konflikt mit den Corona-Bedingungen führen. Denn das Interesse an dem Prozess ist groß. Zugleich gelten auch dort im Moment besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Im Saal 700, dem größten des Landgerichts, sind für den Prozess daher nur 10 Presseplätze vorgesehen und 9 für normales Publikum. Das Landgericht hat für die Verhandlung gegen Gregor S. bislang 5 weitere Termine angesetzt. Demnach könnte es Ende Juni ein Urteil geben. Fritz von Weizsäcker wurde im Dezember auf einem Friedhof in Berlin-Dahlem beigesetzt, neben seinem Vater Richard von Weizsäcker. Der wurde 94 Jahre alt, Fritz nur 59.
In Zeiten der Corona-Pandemie, in der Pflegekräfte beklatscht werden, in der Pflegekräfte aber auch dafür demonstrieren, dass ihre Gehälter steigen müssen, in diesen Zeiten lohnt es sich, darauf zu schauen, wer die hohen Kosten der Altenpflege eigentlich schultert. Da ist zum einen die Pflegeversicherung, zum anderen der Eigenanteil der Bewohner von solchen Einrichtungen. Dieser Eigenanteil ist vor allem in den ostdeutschen Bundesländern rasant angestiegen, was natürlich eine heftige Belastung für die Rentnerinnen und Rentner ist, die im Osten nach wie vor im Schnitt eine geringere Rente beziehen als westdeutsche Rentner. Unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, hat ein Pflegeheim in Schwerin besucht.
4 Pflegekräfte im Frühdienst, 2 Pflegekräfte im Spätdienst und 1 Pflegekraft im Nachtdienst.
10 Uhr vormittags im Haus 3 des stationären Pflegebereiches von Wohnpark Zippendorf in Schwerin. Alle 119 derzeit hier lebenden Bewohner haben ihre Morgentoilette und das Frühstück samt Medikamenteneinnahme hinter sich. Nun sitzt, wer möchte und kann, im Gemeinschaftsraum und wird beschäftigt. Mitarbeiter in unterschiedlichen Kittelfarben kümmern sich um die Alten und Gebrechlichen. Wer gelb trägt, ist eine Pflegekraft. Grün bedeutet Betreuungsmitarbeiter, türkis Hauswirtschaftsmitarbeiter, erklärt Geschäftsführer Sven Castell.
Das haben wir eingeführt für die Bewohner, weil die eben die Namensschilder nicht so ohne weiteres lesen können und können an der Farbe sofort erkennen, ist das jemand, mit dem ich gerne sprechen möchte, damit er mir was vorliest oder Geld bringt mich zur Toilette. Und wenn jemand türkisfarben ist, der macht eben mein Zimmer sauber.
Knapp 250 Mitarbeiter seien im Wohnpark Zippendorf insgesamt beschäftigt, ergänzt der Geschäftsführer auf dem Weg in sein Büro. Er hat die weitläufige Anlage am Schweriner See mit den beiden gelben Hochhäusern für betreutes Wohnen und den 3 flacheren Gebäuden für die stationäre Pflege im Jahr 2012 übernommen. Die Heimplätze seien sehr gefragt, wenn auch die teuersten in der Schweriner Umgebung.
Also der Eigenanteil, der beträgt aktuell 1.913 Euro. Als ich hier anfing, kamen wir ungefähr von 1.200, 1.300 Euro.
Sven Castell hat die Gesamtkosten zusammengerechnet, die für einen Pflegeheimbewohner des Schweriner Wohnparks Zippendorf monatlich anfallen. Dazu gehören einerseits die Kosten für die Unterkunft, quasi eine Miete, für die Verpflegung und für Investitionen. Letztere fallen an, wenn ein Pflegeheim an- oder umbauen möchte oder wenn der Staat höhere Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit stellt, so wie in Mecklenburg-Vorpommern voriges Jahr per Gesetz geschehen, so Sven Castell.
Es gibt eben Einrichtungen wie unsere, die natürlich sehr hohe Investitionen im mehrstelligen Millionenbereich getätigt wurden, sodass wir eben zum Beispiel einen Investitionskostensatz von über 20 Euro haben am Tag.
Und diese Investitionskosten, daran werden Heimbewohner eben beteiligt?
Oder die Investitionskosten werden komplett von den Bewohnern getragen. Das Einzige, was die Pflegekasse übernimmt, ist tatsächlich das Pflegeentgelt bis zu einem gedeckelten Betrag.
Womit wir bei der Hauptquelle der auffälligen Kostensteigerung in ostdeutschen Pflegeheimen wären, der Posten Eigenanteil bei den Pflegeleistungen.
Und der Systemfehler, der aus meiner Sicht eigentlich vorhanden ist, ist, dass die Pflegeversicherung ja die Leistung, die sie auskehrt, gedeckelt hat. Also egal, wie die Preise sich verändern, letztlich ist es immer der Bewohner oder sein Angehöriger, denen die Last obliegt. Und dass sie jetzt im Osten so massiv gestiegen sind, die Pflegeheimkosten, das liegt ja daran, dass wir jetzt mittlerweile wirklich massiv durch eine Gesetzesänderung in der Lage sind, überhaupt erst Gehälter in Richtung Tarifnähe zu zahlen. Die wurden uns vorher bei den Pflegesatzverhandlungen überhaupt nicht genehmigt. Also wir gleichen uns ja quasi Richtung Westdeutschland an. Und in Westdeutschland sind diese massiven Erhöhungen momentan eben nicht notwendig, weil dort eben schon die Einrichtungen sehr, sehr teuer sind.
Zu Gast im Schweriner Schloss, wo der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern seit voriger Woche wieder tagt. Sozialministerin Stefanie Drese von der SPD verteidigt in ihrer Rede die Corona-bedingten Besuchsverbote in den Alten- und Pflegeheimen des Landes und sie fordert eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Ihr Appell richte sich an die Politik in Bund und Ländern, erklärt sie später im Interview.
Weil wir wissen, jede qualitative Verbesserung in der Pflege, auch bei den Löhnen oder beim Personalschlüssel oder Ähnlichem, tragen im Moment über den Eigenanteil die Betroffenen in der Pflege selbst.
Stefanie Drese unterstützt durchaus die Forderung der Initiative Pro Pflegereform, die auch von der Wohnpark Zippendorf GmbH unterzeichnet worden ist. Demnach sollten Sockel und Spitze getauscht werden. Sprich, nicht mehr der Anteil der Pflegekasse an den pflegerelevanten Kosten wird als feststehender Sockel gedeckelt, sondern der Eigenanteil der Heimbewohner. Um die Pflegekasse nun für die zusätzlich notwendigen Kosten auszustatten, müsste der Staat Steuerzuschüsse an die Pflegeversicherung gewähren oder, so Stefanie Drese, alle Versicherten der Pflegekasse müssen dafür eintreten, nicht nur die jeweils betroffenen Heimbewohner.
Es gibt eine wirklich sehr solide Berechnung eines Professors Rothgang aus Bremen, der sagt, wenn wir um 1% den Mitgliedsbeitrag erhöhen würden, dann könnten wir das System umkehren, dass also die Pflegekasse alles, was an Erhöhungen durch Lohn oder Ähnliches auftritt, tragen kann und ich habe als Pflegebedürftiger selbst einen festen Betrag, auf den ich mich einrichten kann. Das ist das, was ich bezahlen muss. Das wäre mein Weg.
Derzeit zahlen Angestellte, Rentner und sonstige freiwillig Pflegeversicherte 3,05% ihres Bruttogehaltes bzw. ihrer Rente in die gesetzliche Pflegekasse ein, Kinderlose sogar 3,3%. 1% mehr, das fände sicherlich breite Akzeptanz unter den Versicherten, zumal in Zeiten der Corona-Krise, glaubt die Schweriner Sozialministerin. Aber
das eine große Problem ist schon, dass es auf Bundesebene einen Koalitionsvertrag gibt, der besagt, in dieser Legislatur kann es keine Erhöhung dieser Sozialbeiträge geben. Nicht Rente, nicht Pflegekasse, nicht Gesundheitskasse, gar nichts.
Eine von Mecklenburg-Vorpommern initiierte Bund-Länder-Gruppe will jedenfalls das Gespräch über die Reform in Gang setzen. Derweil hoffen auch die Pflegeheimbetreiber darauf, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht vergisst, seinen für das früher angekündigten, aber wegen Corona verschobenen Entwurf doch noch irgendwann vorzustellen.
In fast allen Bundesländern können seit dieser Woche die Restaurants wieder öffnen, allerdings nur unter Hygieneauflagen. Genügend Abstand zwischen den Tischen, keine Buffets, das sind so die Standards. In Bayern freut man sich sehr, dass auch die traditionellen Biergärten wieder aufgemacht haben. Gestern war der erste Tag und unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat es sich nicht nehmen lassen, einen zu besuchen, mit prominenter Begleitung.
Die Maske ist die sehr warm für Sie. Kriegen Sie noch genügend Luft?
Nee, alles gut.
Passt.
Der Wirtschaftsminister in der Bierwirtschaft. Hubert Aiwanger besichtigt einen bayerischen Biergarten. Seit dieser Woche dürfen die nämlich wieder Gäste empfangen.
Also ich bin zufrieden, die Menschen sind vernünftig genug jetzt dazu erkennen, wie das abläuft, mit Abstand halten. Maske beim Reingehen akzeptiert mittlerweile jeder. Das war die richtige Entscheidung, jetzt da loszulegen.
Das finden natürlich auch die bayerischen Biergartenwirte. Christian Schottenhamel zum Beispiel, Münchner Großgastronom und Betreiber des Nockerberg-Biergartens.
2 Monate kompletter Stillstand, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und jetzt dürfen sie endlich wieder da sein, dürfen wieder arbeiten. Das ist schön und es ist auch für einen Wirt und für einen Unternehmer wieder schön, dass so ein schöner Sommertag ist wie heute.
Und kaum ist wieder geöffnet, bilden sich lange Schlangen an den Eingängen. Wir werden geradezu überrannt, sagt eine Kellnerin im Augustiner-Biergarten.
Wir haben schon einen Reservierungsstopp. Das heißt, wir können für heute Abend keine Reservierungen mehr annehmen.
Ich finde es eigentlich schade, weil im Biergarten musstest du vorher nicht reservieren. Ja? Da bist du einfach hingekommen, musstest dich auch nicht registrieren. Wir machen das auch, aber ich hoffe, dass wir auch da wegkommen davon, weil der Biergartenbesuch ist ja ein spontaner Besuch.
Derzeit aber sind Biergärten die härteste Tür Münchens. Inn ist nur, wer drin ist. Die Wirte mussten die Bestuhlung aufgrund der Corona-Beschränkungen mehr als halbieren. Die Kellner tragen Mundschutzmasken und die Gäste müssen vor Betreten eine Selbsterklärung mit Telefonnummer ausfüllen. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger mahnt die Wirte, die Regeln auch einzuhalten.
Denn nichts wäre schlimmer als die Behauptung, in dem Biergarten hätten sich 20 Menschen infiziert, dann würden künftig keine Menschen mehr in Biergärten gehen. Also das ist deren eigenes Anliegen, Infektionen hier zu vermeiden.
Auch Winfried und Martin, 2 Münchner Originale in Lederhosen und Trachtenjanker, halten sich an die Regeln. Auf dem Weg zum Biertisch und zur Toilette tragen sie ihren weiß-blauen Mundschutz. Mit den Gästen am Nachbartisch gibt's nur ein Fernprost. Zusammenhocken, dicht an dicht, geht nicht.
Nicht an unseren Tisch, selbstverständlich nicht. Safe and sound. Kann man Bier trinken, natürlich.
Ja, schon gut, schon gut. Vor allen Dingen muss man sagen, das Wetter war ja so schön und das macht es noch schlimmer, wenn man dann irgendwo rumspaziert und weiß, man könnte jetzt eigentlich auch im Biergarten sitzen.
Uns freut es jetzt natürlich ungemein, dass wir die ersten beiden Masks serviert bekommen haben. Prost!
Prost! Prost.
Auch Angela Inselkammer ist in den Nockerberg-Biergarten gekommen. Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA, glaubt, dass die nächsten Monate für viele Betriebe in der Branche über Leben und Tod entscheiden.
Leider werden es manche nicht schaffen und vor allem gerade solche auch, die viel investiert haben in der Vergangenheit, die jetzt schon belastet sind und jetzt noch mal so eine lange Durststrecke überstehen müssen.
Ein kleiner Lichtblick, die gerade beschlossene Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 7% für Speisen in der Gastronomie. Sie gilt ab Juli, erstmal befristet, was Inselkammer kritisiert.
Wenn die 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomie wirklich eine Hilfe sein sollen, dann muss man sie längerfristig machen, weil niemand nach einem Jahr mit allem fertig ist.
Denn eine nur halb gefüllte Gastwirtschaft oder Biergarten sei hart an der Grenze zum Minusgeschäft, sagt Großgastronom Christian Schottenhamel. Deshalb werde es für die Gäste in diesem Frühjahr deutlich teurer.
Wir haben auch die Preise hier erhöht. Wir haben sie auch nicht so sachte erhöht wie in den Jahren zuvor. Also wir sind deutlicher im Preis raufgegangen, weil einfach der Aufwand viel, viel größer ist. Wir haben hier Registrierungsstationen, wo man sich eintragen muss. Wir haben Mitarbeiter, die die Gäste an die Tische führen in einem Biergarten.
Im Nockerberg-Biergarten kostet die Maß mittlerweile 9,30 Euro, fast doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Das sind fast schon Oktoberfestpreise, aber das fällt ja dieses Jahr sowieso aus. Und die meisten Gäste akzeptieren die Preissteigerungen, weil sie sehen, dass viele Betriebe ums Überleben kämpfen. In München haben in den letzten Tagen 12 Traditionsgaststätten angekündigt, nicht mehr zu öffnen. Aber die Münchner Biergärten sperren auf. Bei bestem Wetter, übermorgen am Vatertag, könnte es richtig lange Schlangen geben. Wirtschaftsminister Aiwanger hofft,
dass der Umsatz jetzt steigt. Dann werden wir uns natürlich die Lage genau ansehen, ob im Laufe des Jahres eine weitere Problemlage auf die Gastwirte zukäme, ob wir nur mehr helfen müssen. Aber ich hoffe, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten sich wieder aus eigenem Einkommen versorgen können und nicht mehr auf staatliche Hilfen angewiesen sind.
Martin und Winfried, die beiden Biergarten-Frühstarter, blinzeln derweil zufrieden ins Sonnenlicht, das zwischen den Kastanienblättern tanzt.
Wir haben herrliche Morgensonne, das Bier ist kalt, süffig, es wird ein herrlicher Tag.
Tja, der Freistaat atmet auf. Die Biergärten sind wieder geöffnet. Michael Watzke berichtete aus München. Das war's von Deutschland heute. Gleich nach den nächsten Nachrichten machte Benedikt Schulz mit der Sendung Campus und Karriere weiter. Und er fragt, wie es den Lehrerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen ergeht, nachdem die Schulen teilweise wieder geöffnet haben. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.